Börsenradio Network AG. Das Vorstandsinterview.
Seit März ist die Aluminiumbranche weltweit von US-Zöllen betroffen. Alles, was wir nach USA exportieren, unterliegt einem 50-prozentigen Zoll. Und ich glaube, es kann sich jeder vorstellen, dass ein 50-prozentiger Zoll doch eine erhebliche Auswirkung auf den Markt hat.
Quartalsbericht.
Ja, guten Tag. Mein Name ist Claudia Trampic. Ich bin CFO der AMAG Austria Metall AG. Wir sind ein Aluminiumkonzern.
Und ich sage ganz herzlich willkommen beim Börsenradio. Ich bin Andreas Groß und Frau Trampic, ich habe schon ein paar Tage her im Rahmen meines Ingenieurstudiums ein Praktikum gemacht in einer Aluminiumgießerei. Also insofern bin ich natürlich nicht nur der absolute Fachmann für Aluminiumguss, sondern kann auch noch diese Hitze förmlich spüren, die von den Bildern auf ihrer Homepage ausgeht, die Arbeiter in Schutzanzügen am Tiegel mit geschmolzenem Aluminium. Die AMAG, über die wollen wir sprechen. Da gab es ganz frisch Zahlen heute Morgen. Der größte Aluminiumhersteller in Österreich. Aber man muss auch sagen, die Lage ist nicht einfach. Vielleicht ist sie sogar ernst. So ernst, dass es kürzlich einen, ja wie soll ich nennen, vielleicht Krisengipfel gab. Also die Branche war vertreten, die Politik, die Wirtschaft. Was sind denn die drängendsten Probleme? Sind es die Zölle? Ist es die Energie und die verbundenen Kosten oder die Rohstoffe, auch hier Kosten oder entsprechende Verfügbarkeit?
Den Industriegipfel, den Sie angesprochen haben, hat sie für uns ergeben, weil wir eben genau, wie Sie es gerade angesprochen haben, Themen haben, die jetzt aus unserem Umfeld kommen, die makroökonomisch uns betreffen, aber auch die dem Standort geschuldet sind und wir einfach gemeinsam mit anderen Unternehmen in der Aluminiumbranche in Österreich die Chance nutzen wollten, mit der Politik, in diesem Fall auch mit dem Wirtschaftsminister, Gespräch zu führen, um zu zeigen, was sind die Themen, was braucht es, damit wir weiterhin am Standort die richtigen Rahmenbedingungen haben, um gut wirtschaften zu können. Und es sind eine Vielzahl von Themen, aber bevor ich darauf eingehe, möchte ich vielleicht vorher noch mal ganz kurz erklären, wo sitzt die AMAG. Also wir haben unseren Hauptstandort in Österreich, in Ranshofen. Hier machen wir Recycling, kaufen sozusagen Aluminiumschrott zu, den wir dann wieder zu reinen Aluminium verarbeiten und dann eben daraus wieder Aluminiumprodukte, Walzprodukte machen. Wir haben einen zweiten Standort, der ist in Kanada. Da machen wir ein ganz anderes Geschäft. Da erzeugen wir primär Aluminium, also wo wirklich aus dem Rohstoff Tonerde, Bauxit davor, das Aluminium gemacht wird. Die Themen, auf die ich jetzt eingehen möchte, beziehen sich aber auf Österreich, auf den Standort, weil das eben auch die Themen waren, die in diesem Gipfel vorgekommen sind. Und hier ist es so, auch von unserem Setup her, wir sind ein sehr anlagenintensives Unternehmen. Das heißt, wir sind hier auch stark an den Standort gebunden. Es ist jetzt nicht so, dass man, sollten wir die Vorstellung haben, es wäre in einem anderen Land besser. Man kann das jetzt nicht sofort abbauen und woanders aufbauen. Das heißt, deswegen auch das Gespräch mit der Politik, um zu zeigen, wir haben unseren Standort, wir stehen auch zu unserem Standort, aber es braucht eine Veränderung auch in Rahmenbedingungen, die wir selbst nicht herbeiführen können.
Was kann denn die Politik tun? Was waren Ihre Fragen? Und konnte die Politik sich schon bewegen? Hat die das verstanden? Was für Zusagen hat es gegeben?
Es gibt zwei Themen, die, würde ich sagen, die jetzt einmal mehr auf europäischer Ebene sind, die uns sehr stark beschäftigen. Und Sie haben schon angesprochen, seit März 2025 und dann nochmal verschärfend Juni 2025 ist die Aluminiumbranche weltweit, und das trifft uns hier auch, von US-Zöllen betroffen. Das heißt, alles, was wir nach USA exportieren, unterliegt einem 50-prozentigen Zoll. Und ich glaube, es kann sich jeder vorstellen, dass ein 50-prozentiger Zoll doch eine erhebliche Auswirkung auf den Markt hat, sei es auf die Nachfrage, sei es auf die Preissensitivität und so weiter. Hier ist einmal das erste Thema, dass wir einfach auch die österreichische Politik dazu ermutigen wollen, auch in der EU jetzt nicht aufzugeben und nicht nachzulassen und um Zölle nachzuverhandeln. Und auch, es hat dann in den Medien öfters den Satz gegeben, das sind weltweite Zölle, die verhandeln wir nicht mit der EU, und da ist einfach immer unser Ersuchen, hier auch dranbleiben, weil uns das wirklich intensiv trifft, weil es jetzt nicht nur Auswirkungen hat auf unsere Exporte in die USA, aber eben auch indirekt auf Kunden von uns, die exportieren. So, das war mal das eine Thema, was quasi die EU-Politik betrifft. Das zweite große Thema, das wir in diesem Zusammenhang haben, ist, ich habe ganz am Anfang schon gesagt, wir sind ein Recycler, das heißt, wir kaufen Schrott und arbeiten den um. Jetzt gab es in den letzten Jahren zwei Entwicklungen, die uns hier in diesem Geschäft sehr stark beeinflussen. Das eine ist, dass aufgrund der EU-Regulatorik das CO2-Reduktion gefordert wird. Auch andere Mitbewerber auf dieses Geschäftsmodell verstärkt eingestiegen sind und eben hier der Kampf, sage ich jetzt mal, um den Schrott etwas enger wird, was sich im Preis ausdrückt. Und die zweite Entwicklung, die uns hier dann einfach massiv, sowohl uns, aber auch alle anderen massiv trifft, ist, dass die EU ungehindert Aluminiumschrott exportieren lässt. Diese zwei waren eigentlich die quasi europäisch-politischen Themen, wo wir sagen, ja, es braucht auch hier, um eben diese CO2-Ziele zu erfüllen, um eben auf einem rohstoffarmen Kontinent weiter gute Industrie zu haben, einfach Maßnahmen, um Exportquoten einzuführen oder diesen Export hier zu verringern und somit das zu schaffen, dass wenn wir schon mal die Produktion hatten, sei es in einem alten Auto oder sei es der Schrott per se, das wurde schon mal erzeugt, das ist schon in Europa und hier könnten wir es recyceln und uns eben gut positionieren und das ist momentan sehr unter Druck. Also das waren unsere zwei europäisch-politischen Themen und dann natürlich deswegen auch ganz wichtig, dass wir den Termin in Österreich bei uns gemacht haben mit unserem Minister. Gibt es Bereiche, die Kostenstruktur in Österreich und speziell für Produktionsunternehmen stark beeinflusst und das sind einerseits Lohnkostenthemen, wobei Lohnkosten ja auch Abgaben beinhalten, jetzt nicht nur das, was da bei Mitarbeitern am Ende des Tages ankommt und eben auch Energiekosten. Also das sind zwei Themen, wo wir auch sehr darauf hingewiesen haben, dass hier, wie es auch in anderen Ländern dort und da üblich ist, mit Augenmaß vorgeht, aber auch Möglichkeiten der Industrie, Förderung und Unterstützung zu nutzen.
Jetzt haben wir also so ein bisschen verstanden, wie die AMAG arbeitet, in welchen politischen und wirtschaftlichen, kostentechnischen Zusammenhängen. Jetzt schauen wir uns doch mal gemeinsam das Geschäft an. Wie läuft das Geschäft nach 3 Quartalen? Heute Morgen kam ja die Meldung aus Ihrem Haus. Ganz grob gesagt, der Umsatz steigt 5%, das Ergebnis auf EBITDA-Basis mit 114 Millionen. Zwar, das wird jetzt ein langer Satz, zwar deutlich unter dem Vorjahr, aber schon jetzt, also nach 3 Quartalen, über dem unteren Ende der Prognosespanne, die war von 110 bis 130. Also 114 haben Sie jetzt schon mal geschafft. Wie bewerten Sie jetzt die Zahlen?
Wir haben unsere Zahlen, die wir eben heute veröffentlicht haben, jetzt sehr gut zusammengefasst. Also es ist ein schwieriges Umfeld. Wir haben eine schwache Wirtschaftslage, die durch Themen wie US-Zölle und so weiter negativ beeinflusst ist und haben daher die Herausforderung, dass wir einerseits in diesem Umfeld mit unseren Kunden quasi unsere Umsätze machen, aber eben auch unsere Kostensteigerungen, die wir ja haben, damit umgehen müssen. Das heißt, wir haben trotz schwierigen Umfeld eine sehr gute, sehr resiliente Performance gezeigt. Jetzt können Sie sagen, natürlich, der Umsatz ist gestiegen. Muss ich ergänzen, für uns ist der Umsatz sehr marktpreisgetrieben. Das heißt, der Umsatz ist vom Aluminiumpreis, der an der Börse gehandelt wird, abhängig. Es ist aber auch unser Materialaufwand teilweise von Börsepreisen abhängig oder Marktpreisen. Das heißt, rein der Umsatz ist vielleicht dann etwas zu trügerisch. Aber nichtsdestotrotz das Gesamtbild. Wir sind gut am Markt. Wir haben auch gerade aus Österreich heraus sehr gut gezeigt, dass zum Beispiel wir weniger in die USA verkaufen oder Märkte in Europa schwach sind, unser Geschäft verlagern können in andere Märkte, in andere Produkte und so weiter. Das zeigt sich sehr gut. Ja. Das heißt, am Umsatz, vor allem an den Umsatztonnen, aber an den Absatztonnen, praktisch gleich geblieben sind zum Vorjahr, sehen wir ja, dass wir die richtigen Dinge tun. Aber, und das wirkt sich eben aus, durch die Themen, ich komme immer wieder auf die gleichen Themen zurück, jetzt werden Sie auch wissen, warum das die Kernthemen dann waren bei unserem Gespräch, diesen Druck auf die Marge durch die Zeiten, die wir haben, gab es natürlich einen Druck auf die Marge. Und was machen wir? Es ist immer unsere Aufgabe, auf Kosten zu schauen. Aber in diesen Zeiten ist es umso mehr, auch wenn man jetzt vielleicht im ersten Quartal oder im zweiten die Effekte noch nicht ganz gesehen hat. Es ist unsere Aufgabe und die haben wir wahrgenommen, noch mehr und noch konsequenter auf der Kostenseite überall hinzuschauen und sagen, wo können wir reagieren und unsere Struktur anpassen, um trotz dem Druck auf der Einnahmenseite mit den Ausgaben entsprechend zu reagieren.
Sie sagen jetzt gerade ganz was Interessantes, also Kosten und Ausgaben, da muss man ja gerade als Finanzverstand ganz scharf auch unterscheiden. Also Kosten insgesamt haben Sie gesenkt und wenn ich jetzt die Ausgaben, den Begriff reinnehme, auch die Investitionen haben Sie ja zurückgefahren. Das macht sich jetzt bemerkbar bei Cashflow, beim Ergebnis. Aber zu welchem Preis? Also ich werde so fast schon ein bisschen philosophisch, denn Investitionen sind ja wichtig, sind ja Zukunftssicherung.
Da haben Sie recht. Wir haben wenn ich jetzt nur mal ein bisschen Zeit teilen, den Standort in Karlshofen in Österreich herannehme, haben wir in den Jahren bis 2017 haben wir hier 1 Milliarde investiert, haben groß ausgebaut und sind hier bei einem State-of-the-Art Aluminiumwerk. Also wir sind wirklich technologisch am oberen Punkt und haben dadurch in den Jahren davor diese Investitionen gehabt, die sich natürlich dann widerspiegeln in der entsprechenden Abschreibungshöhe. Was wir jetzt machen, ist nicht, dass wir nichts mehr tun, sondern dass wir das, was wir haben, gut erhalten und Erhaltungsinvestitionen. Ja. Was wir aber nicht machen, ist eben weiterhin aufzubauen, zu investieren, Kapazitäten zu erweitern, weil jetzt dafür nicht die Zeit ist.
Mit dieser Strategie sind Sie ja besser als die Deutsche Bahn, die ja nicht mal die Erhaltungsinvestition gemacht hat.
Genau, also wir sind nach wie vor state of the art. Das heißt, wir haben jetzt nicht ein überaltetes Werk, wo wir so das Problem haben, dass im Gegenzug, weil das ist ja dann immer die Gefahr, wenn ich sage, investiere nicht, aber mir steigen meine Instandhaltungskosten oder Ausfälle. Das heißt, wir haben aber auch unsere Produktivität im Werk erhalten. Das heißt, wir haben keine Maschinenausfälle und so weiter, woraus man schließen könnte, dass wir unterinvestiert sind. Und ich glaube, das ist es ja auch, worum es geht, dass man rechtzeitig die Dinge macht, um eben dann nicht in eine Situation zu kommen, wo man quasi hinterherhinkt.
Ich habe nur eine ganz fiese Rechnung vorbereitet. Also EBITDA 114 Millionen Euro nach 3 Quartalen. Hochgerechnet würde das EBITDA am Ende des Jahres liegen bei 152 Millionen Euro. Sie trauen sich das dann aber doch nicht zu, bestätigen die 130, also das obere Ende der Prognosespanne. Ganz frech gefragt, warum so zurückhaltend, Frau Finanzvorständin?
2 Gründe, vielleicht eigentlich 3. Der erste Grund ist, unser erstes Quartal war noch nicht beeinflusst von US-Zöllen. Ganz ein wesentliches Thema, nämlich einerseits US-Zölle wirken sich aus unserem Geschäft aus Karlshofen heraus mit Exporten USA oder bei unseren Kunden aus, auch auf den Preis. Aber was die US-Zölle auch bewirkt haben, ist, dass wir in Kanada hatten wir früher eine Befreiung von einem US-Zoll, den die ganze restliche Welt hatte, nämlich primär Aluminium nach USA zu liefern, hatten alle 10%, wir waren befreit. Jetzt sind es auch 50% wie alle anderen. Das heißt, wir haben zwar immer den Marktpreis bekommen, jetzt müssen wir aber davon Steuern zahlen, früher nicht. Das heißt, diese Effekte, die waren im ersten Quartal drinnen, die haben sich jetzt negativ materialisiert. Deswegen ist der Durchschnitt zu rechnen über alle Quartale ein schlechter. Und dann ist das vierte Quartal von Haus aus schon ein schlechteres, weil wir haben Betriebsurlaub, es wird weniger bestellt im Dezember und so weiter. Das heißt, der Dezember ist von Haus aus auch ein bisschen auch ein schlechterer Monat. Das heißt, dieses Durchrechnen, aber ich kann Ihnen bestätigen, Sie sind nicht der Erste. Auch heute habe ich diese Frage schon mal beantworten dürfen. Das Durchrechnen, das funktioniert so nicht. Okay. Und was auch hinzu kommt, dadurch, dass langfristige Verträge jetzt vielleicht im vierten Quartal abgeschlossen werden, wo wir vielleicht nach IFRS eine Vorsorge bilden müssen, kommt das dann auch immer dazu, dass das vierte Quartal traditionell schlecht ist. Kann Ihnen aber vielleicht noch berichten, dass wir, ich glaube, seitdem wir an der Börse sind und Bandbreiten herausgeben, ich glaube, es gab einmal einen Fall, wo wir wirklich mit der Bandbreite zu niedrig waren. Ansonsten waren wir immer in der Bandbreite. Also wir haben eine sehr gute Prognosequalität, die wir hier rechnen. Aber wie gesagt, es ist trotzdem eine gewisse Unsicherheit drinnen im Markt und die ist ja auch natürlich nicht abgebildet.
Also wir haben gelernt, Q1, da gab es noch keine Zölle, das lief durch. Möglicherweise gab es da ein Geschäft, was vorweggenommen ist. Zweites Quartal, da hat es dann voll zugeschlagen, der orangefarbene Präsident im Rosengarten. Viertes ist oft schwierig, besonders Urlaub. Jetzt haben wir das dritte gerade abgerechnet. Wie lief denn dieses dritte Quartal singulär? Also es wurden ja weniger Tonnen abgesetzt, aber offensichtlich zu besseren Preisen. Das heißt, der Umsatz ist zwar gesunken, aber weniger stark als die Tonnage. Ist das jetzt das neue Normal in dieser Welt der Zölle und Energiekosten und Rohstoffverfügbarkeit?
Also gerade wenn Sie es mit dem Umsatz vergleichen, kann ich Ihnen sagen, dass sogar seit September der Aluminiumpreis per se noch gestiegen ist. Also der Umsatz dann wirklich ein trügerisches Bild dann oft gibt, weil er einfach eine Preissteigerung suggeriert, die sich aber genauso auf der Einsatzseite widerspiegelt. Also
das heißt, Sie steuern das Geschäft dann über die Tonnage letztendlich dann eher?
Genau, deswegen ist das, wollte ich gerade nur dazu sagen, dass wir dann eben, deswegen sprechen wir auch so von den Tonnen, weil das einfach ein besseres Bild abgibt oder nachvollziehbareres, als wenn ich quasi den Umsatz heranziehe, weil man dann oft nicht sehen kann, ist hier nur der Preis gestiegen oder auch die Menge. Ja, das ist so das Thema. Und wenn ich dann das dritte Quartal vergleiche, wenn ich nur mal vom Standard ausgehe mit dem dritten Quartal voriges Jahr, dann habe ich bei den Tonnen einen Rückgang, habe aber, wenn ich das ganze Jahr sehe, bin ich da sehr, sehr stabil unterwegs. Also zeigt halt auch das, was ich vorher gesagt habe, was wir können, nämlich so ein flexibles Produktionswerk, dass wir, auch wenn wir jetzt sagen, wir können jetzt gewisse Märkte nicht mehr bedienen oder gewisse Produkte nicht erzeugen, haben wir die Möglichkeit, in andere Märkte zu gehen und es woanders zu verkaufen, hat natürlich dort und da auch eine andere Tasche.
Jetzt haben wir ja schon ein paar Mal über das Thema Zölle gesprochen. Also 50% Strafzölle, wie man es auch immer nennt, für Exporte, Importe, je nachdem von welcher Warte man das sieht, in die USA. Jetzt sprechen Sie mit dem Börsenradio, wir sind in Deutschland zu Hause, wir haben die Automobilindustrie, die zahlen ja auch Zölle. Die sagen, um Gottes Willen, dann können sich die Kunden die Autos eben nicht mehr leisten, dann gehen da die Absatzzahlen zurück. Diejenigen, die sich das leisten können, denen ist das wurscht, ob die jetzt ein paar Prozent mehr oder weniger bezahlen. Jetzt ist die Autoindustrie, zahlt weniger Zölle, 50% jetzt Aluminium. Aber was passiert denn da in diesem Markt? Jetzt kann man ja die Frage stellen, wer zahlt denn eigentlich die Zölle? Von der Idee her ja derjenige, der importiert. Wie gehen Sie dann damit um? Zahlen Sie in Anführungszeichen auch ein Stück weit? Kommen Sie da Ihren Kunden, Ihren Partnern entgegen? Oder wie haben Sie sich da aufgestellt? Wie sieht da Ihre Strategie aus?
Wenn ich das aus Kanada heraus jetzt mal das sehe, aber Kanada, USA war bis voriges Jahr so, dass wir alles, was wir an Aluminium produziert haben, von Kanada nach USA verkauft haben. Warum ist das so? Weil es die USA benötigt hat. Sie haben keine eigene Produktion. Sie brauchen mehr Aluminium, als sie selbst erzeugen. Also von 5 Millionen Tonnen, die sie benötigen, können sie nicht mal 1 Million selbst erzeugen. Also es ist wirklich ein Defizit in den USA.
Das heißt, da ist dann der Alcoa und dann kommt lange nichts.
So ungefähr.
Ja.
Und das heißt, sie müssen importieren und dadurch ist auch der Marktpreis, das ist ein Commodity, das geht zum Marktpreis, also Börsepreis an der LME plus Midwest-Prämie, ist auch entsprechend gestiegen. Das heißt, dieser Import wird für die USA teuer. Was kann sein? Es kann sein, dass sie mehr was passiert ist. Die versuchen mehr zu recyceln, natürlich auch, ja. Weil sie können dann eben den Schrott, den Aluminiumschrott, der keine Zölle hat, wo wir wieder bei unserem Thema sind, des Exportproblems, importieren und recyceln. Aber ansonsten haben sie hier wenig Ausweichmöglichkeit. Das heißt, selbst jeder amerikanische Autobauer oder jedes amerikanische Walzwerk hat von Haus aus schon mal die höheren Kosten. Ja. Das heißt, die Idee, dass Amerika sich selbst versorgt, gerade in anlagenintensiven Bereichen, wo man ja irgendwann die Fabrik aufbauen, da braucht man Mitarbeiter, da muss man das Ganze mal starten, ist jetzt nicht so einfach. Gell. Das heißt, hier, glaube ich, die müssen nach wie vor importieren. Wenn ich jetzt schaue auf der Seite, wo wir von Österreich heraus nach USA verkaufen, warum verkaufen wir aus Österreich nach USA? Weil wir sind ein Spezialitätenhersteller, wir haben Produkte, die nicht jeder kann. Wir liefern in Branchen, die eine Qualifikation erfordern. Und gerade auch in der Automobilindustrie, ich muss mir qualifiziert sein, bis ich überhaupt liefern kann. Da bin ich ja nicht so schnell austauschbar. Und genau das ist halt auch jetzt unser Vorteil, dass wir sagen, ja, wir haben Stammkunden, wir gehen zu unseren Stammkunden, wir führen Gespräche, wie wir gemeinsam weiter tun. Aber natürlich, es ist preissensitiver, das ist klar, aber es beeinflusst auch die Nachfrage. Und wir haben, wenn wir so Beispiele sehen, wo es uns indirekt trifft, denn der Audi hat relativ bald mal bekannt gegeben, so, wenn das so ist, ich liefere nicht mehr nach USA, dann baut er auch weniger Autos. Das wirkt dann natürlich auf uns auch zurück. Ja. Also man sieht es dann auch in der Nachfrageverschiebung. Und diese Unsicherheit ist immer nicht gut im Markt. Ja.
Jetzt sprechen Sie und schreiben Sie auch, also wenn man bei der AMAG auf die Seite geht, dann oben der Reiter, da steht dann Premium Aluminium. Was macht das Aluminium aus Österreich zum Premium Aluminium und ja, in der jetzigen Situation, wo alles teurer wird, ist Premium natürlich immer teuer. Ist es vielleicht zu teuer? Ich denke da auch so ein bisschen an die Kollegen, die Stahlhersteller in Salzgitter, die ja auch mit Premium werben und lange Zeit Probleme damit hatten.
Wir sind ein Materialhersteller, ja. Das heißt, Premium oder hohe Qualität äußert sich in Eigenschaften von dem Material, das wir haben. Das ist jetzt weniger, dass es nur ins Premium-Auto geht, unter Anführungszeichen, sondern es soll zeigen, dass wir Dinge machen, die ein Know-how, eine vorangehende Forschung, innovative Entwicklungen beinhalten. Das soll die Spezialitäten zeigen. Was kann das sein? Man kann so als Beispiel, wenn ich jetzt in der Luft Flugzeug außen haue, das muss Temperaturen aushalten von, was ich am Boden von plus 50 Grad und in der Luft bis minus...
Ja, ich glaube so minus 50, minus 60 Grad. Ja.
Also Sie sehen da schon mal so eine Schwankungsbreite drinnen. Das heißt, da muss es einfach, und da darf es sich nicht zum Beispiel so verformen, dass es dann nicht mehr so funktioniert. Ja?
Das Premium, ja, was Sie herstellen, das wird auch bezahlt nach wie vor. Genau. Und das ist quasi genau. So der USP gegen die Billigkonkurrenz aus China oder...
Genau, weil wir werden nie der Billigste sein. Das ist auch nicht unsere Nische. Deswegen, wir machen viele kleine verschiedene Spezialthemen. Mhm. Und deswegen ist es auch so, dass das nicht von heute auf morgen austauschbar ist.
Jetzt müsste man das nicht nur quasi das Material verkaufen, sondern auch diese Information, diese Idee, dieses Geschäftsmodell immer wieder dem Kapitalmarkt. Ich schaue mir einfach nur die Aktie an. 2018, also vor 7 Jahren, stand die Aktie bei 56 Euro. Heute sind wir bei 23 Euro. Also ging es relativ kräftig nach unten und kontinuierlich eigentlich auch. Wie ist jetzt Ihr Plan als Unternehmen strategisch aufgestellt? Der Markt, der guckt ja immer auf die Gewinnsituation, auf die Gewinnerwartungen. Und da kommen ja dann Sie als Finanzvorständin auch ganz entscheidend ins Spiel. Wie ist Ihr Plan, das Vertrauen zurückzugewinnen, die Anleger, die Investoren zurückzugewinnen?
Also ich bin davon überzeugt, dass es wichtig ist, dass man einerseits erklären kann, was ist unser USP, wofür steht die AMAG und wie geht unser Weg weiter. Und hier transparent und klar zu kommunizieren, sei es jetzt in unseren Quartalsberichten, sei es durch Börse-Radio-Interviews, nächste Woche eine Investorenkonferenz. Also einfach überall, wo möglich. Ich war letzte Woche erst wieder bei einer Veranstaltung, einfach den Nicht-Fachpublikum zu erklären, den Investoren zu erklären, wofür steht die AMAG, was machen wir, was können wir und warum ist das auch für die Zukunft ein Thema, mit dem man gute, verlässliche Zahlen erwirtschaften kann, weil wir wissen auch, wir können es nicht auf der Vergangenheit ausruhen, aber was wir mit der Vergangenheit zeigen können und dieses Bild können wir bis jetzt zeigen und an dem werden wir weiterarbeiten, dass wir verlässlich informieren, dass wir transparent informieren, dass wir eine Prognosesicherheit zeigen können. So sagen wir, wie wir versprechen, nicht Dinge am Markt nicht eintreten. Und aber wie auch vorhin natürlich auch hinweisen, dass auch wir sehen, wo die Schwierigkeiten sind. Das sind ja nicht die Themen, die ich angesprochen habe, sind ja für Sie jetzt auch nicht neu, aber wir zeigen damit, wir sehen schon die richtigen Themen und schauen darauf hin und arbeiten in diese Richtung. Und genauso, wir zeigen es auch mit unserer Forschungsquote, wir zeigen es mit Nachhaltigkeitsratings einfach, dass unsere Themen, unsere Strategie, das ist, was für die AMAG der richtige Weg ist.
Was auch nicht unerwähnt bleiben sollte, der Dividendenrendite bei dem Kurs von etwa 5%. Wie sieht Ihre Dividendenstrategie aus? Wie verlässlich ist diese Rendite?
Die Verlässlichkeit ist ein gutes Wort. Also wir planen natürlich, und das ist ja unsere Kernaufgabe, nachhaltig zu wirtschaften und gute Ergebnisse zu zeigen. Da spielt natürlich auch die Dividende eine Rolle und die werden wir immer so gestalten, dass es einerseits attraktiv ist für den Anleger, für den Investor, aber auch, dass es für das Unternehmen in einem Ausmaß ist, dass wir nachhaltig wirtschaften können.
Premium Aluminium made in Austria. Die AMAG steht unter Druck durch Energiepreise, Zölle und Rohstoffkosten, hält aber Kurs. Finanzvorständin Claudia Trampitsch setzt auf Effizienz, stabile Finanzen und klare Prioritäten, um Vertrauen und Stärke zurückzugewinnen. Frau Trampitsch, ich bedanke mich sehr herzlich fürs Interview.
Gern geschehen. Auf Wiederhören.
Börsenradio Network AG.
Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen 5 Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.